Echte Berge. Echt erleben.
Der Montafon-Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge des Montafon-Podcast. Wir sind weit hinaufgefahren heute. Wir sitzen in der Tourismusinfo in Gargellen. Und wer diesen Podcast schon sehr aufmerksam verfolgt hat und in der zweiten Staffel genau zugehört hat, weiß ganz genau, bei wem wir sind, weiß ganz genau, wer hier im Tourismusbüro in Gargellen schaltet und waltet. Es ist nämlich die liebe Christine, bei der sitzen wir gerade im Büro. Und genießen einen leckeren Kaffee. Das habe ich gefunden. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Aber jetzt habe ich trotzdem keine Ahnung. Sind wir bei der Christine heute zu Gast? Erfahren wir, wie die Tourismusinfo in Gargellen funktioniert? Oder was hast du dir heute überlegt?
Also, heute wollen wir einen Blick hinter die Kulissen der Bergbahn Gargellen werfen. Und zwar treffen wir den Manuel, das ist der Betriebsleiter. Und er wird uns einen Einblick in die Beschneiung, um genau zu sagen, in die Produktion vom technischen Schnee geben. Also es wird ganz interessant heute, ja.
Das haben wir im Podcast ja auch schon hier und da gelernt, beziehungsweise dieser Begriff ist uns hier und da schon begegnet. Technischer Schnee. Viele von euch, die uns zuhören, denken wahrscheinlich sofort an das Wort Kunstschnee, aber ich glaube, da haben wir einige Fragen, die uns Manuel bestimmt beantworten kann. Ich bin sehr gespannt. Müssen wir jetzt zu ihm? Müssen wir zu den Bahnen? Müssen wir auf den Berg? Was müssen wir machen?
Ja, genau. Wir gehen jetzt zu Manuel und er wird uns dann da ein bisschen was zeigen und erzählen.
Gargellen liegt sehr weit oben im Montafon. So hoch, dass hier bis zum 21. April die Lifte offen sind. Im Tal ist also schon Frühling und oben kann man noch schön Ski und Snowboard fahren. Für die Wintersportfreunde stehen 38 Kilometer Pisten und 8 Liftanlagen zur Verfügung. Und Manuel ist verantwortlich dafür, dass wir Gäste, wir Touristen, im Winter den besten Schnee für den besten Urlaub erleben können. Gemeinsam mit Alissa nehmen wir in der Gondel zum Schafberg Platz.
Wenn du jetzt zurückschaust auf die letzten Monate, wann habt ihr angefangen zu beschneien, diese Saison?
Wir haben heuer angefangen am 11. November. Wir haben dort schon relativ gut die Kaltphase gehabt, einmal 3 Tage. Und haben dann mit der technischen Beschneiung begonnen. Und dort in 3 Tagen relativ schon so gut viel durchsetzen können, dass wir somit auch am 22. 23. November schon mit dem ersten Wochenende in den Saison starten können haben.
Und hier ist gerade der erste wichtige Begriff gefallen. Technische Beschneiung. Man sagt ja immer, so ein bisschen früher hat man ja auch gesagt, das ist Kunstschnee. Da verziehst du gleich das Gesicht, gell? Es ist nämlich kein Kunstschnee.
Das ist, glaube ich, so das Wort, wo wir am meisten damit zu arbeiten haben, wo wir uns damit wehren müssen, eigentlich das als einen schönen Begriff zu nennen. Wir sagen einfach technischer Schnee oder Maschinenschnee. Ich sage immer, es ist eine Kunst, einen guten technischen Schnee zu produzieren. Kunstschnee, das Wort ist eigentlich früher her, sei es Snowmax-Zusätze, wie es die Amerikaner früher noch oder heute noch bearbeitet, wo aber bei uns in Mitteleuropa überhaupt kein Thema spielt. Also wir produzieren reinen technischen Schnee aus rein Wasser und Druckluft. Mehr ist es nicht.
Mehr ist nicht drin?
Mehr ist es definitiv nicht. Klar, wir natürlich dementsprechend der Infrastruktur, die wir zur Verfügung stellen, mit Strom, Leitung, technisch, Schneeerzeuger etc. Aber rein kalte Temperaturen, kaltes Wasser und Druckluft für die Zerstäubung.
Wie viele Gerätschaften oder wie viele große Schneekanonen stehen denn in so einem Skigebiet wie Gargellen?
Also wir sind jetzt so ein mittelkleines Skigebiet. Wir haben gut 30, 35 Pistenkilometer. Wir haben relativ spät im Jahre 2001 mit den ersten Speicherteichen und Schneeanlagen begonnen zu bauen. Wir haben 2020 letzte große Investition nochmal gehabt, die letzten 3 Jahre, wo wir nochmal zusätzlich mit Wasserreservoir und beschneiten Talabfahrten nochmal gut ausgebaut haben. Wir haben momentan 180 Schneeerzeuger im Skigebiet und davon 95% alles mit Lanzentechnik und ganz, ganz wenig Propellermaschinen.
Nehmen wir uns nochmal mit auf den Weg, wie es jetzt quasi bis zum technischen Schnee kommt. Also das eine sind ja die Gerätschaften, die du gerade genannt hast, dann kommen die Speicherseen dazu. Also wie ist quasi der Ablauf von, ich sage jetzt mal, wir haben da ein Wasser und jetzt brauchen wir da einen Schnee?
Also bei uns ist es so, wir haben die Speicherreservoir, die Speicherteiche am höchsten Punkt. Die liegen ca. auf 2250 Meter. und werden alles mit Quell- bzw. mit Schwelzwasser natürlich gefüllt. Das heißt, wir haben keine Pumpleistung dahinter, wir drücken kein Wasser hoch. Das heißt, circa im Juni, Ende Juni, sind die Speicherteiche über Schmelzwasser gefüllt. Das Pumpstation liegt ca. 160 Seehöhenmeter weiter unten. Das heißt, wir produzieren uns eigentlich schon 10, 16 Bar eigener Vordruck, wo wir eigentlich über die Hauptpumpen schon die Vordruck pumpen und sparen. Und das große Glück bei uns in Gargellen ist durch das, dass wir von 2100 Meter bis auf 1400 Meter schneien, dass wir 70% im Eigendruck beschneien. Das heißt, reine Physik, 10 Meter ist ein Bar. Das heißt, wir produzieren uns den Vordruck selber und haben somit bis zu 80 Bar in der Talstation unten, wo wir automatisch ohne zusätzlichen Pumpendruck arbeiten können. Wo noch die Wassersäule im Schacht unten ansteht und noch der Schneerzeuger dementsprechend bedient wird. Alles Weitere, sage ich jetzt mal so die letzten 30%, ist alles, was berghochwärts ist, Vierersesselbahn, Kristallbahn, wo wir dann zusätzlich eine kleine Menge Wasser dort hochdrücken, um die Schneerzeuger zu bedienen.
Das heißt, dieser ganze Mythos, es ist eigentlich eine riesige Umweltverschmutzung, kann man eigentlich ad acta legen?
Ja, das kann man sich wirklich ad acta legen, dass wir Strom brauchen, das ist kein Geheimnis. Ja. Jede Bahn braucht einen Strom, jedes Haus braucht einen Strom. Klar braucht der Schneerzeuger einen Strom. Was wir initiativ machen können, ist, dass wir, klingt jetzt zwar ein bisschen blöd, aber mit viel Schneerzeuger beschneien, weil dann können wir uns die Schneezeiten relativ kurz halten. Mhm. Das heißt, umso mehr Schneerzeuger habe ich, umso gleichzeitiger kann ich agieren, umso schneller ist die Grundbeschneiung erledigt. Das heißt, in unserem Falle, wir reden immer von der Grundbeschneiung, das heißt, am Plateau oben, wie ich es vorher kurz gesagt haben, bei 5 Grad Feuchtkugeltemperaturen ist bei uns in 72 Stunden Plateau alles erledigt und ich fange schon wieder an, mit der kompletten Lanzenlage am Berg oben abzubauen. Das heißt, oft oder hauptsächlich ist bei uns so der Fall, dass wenn der Skifahrer Anfang Dezember, wenn wir in den dauerhaften Betrieb starten, am Berg oben nicht ein Schneerzeuger mehr sichtlich ist.
Ihr seid dann fertig?
Wir sind mit der Grundbeschneiung am Plateau oben fertig. Über die Schneehöhenmessung, was wir seit 2012 bei uns im Betrieb haben, haben wir ständig Live-Daten aus dem Pistengerät. Über die Erfahrungswerte der letzten 12, 13, 14 Jahre aus den Geräten raus, wissen wir bei einer Grundbeschneiung von 45 cm am Plateau, kommen wir über die ganze Saison durch, weil der Rest macht der Naturschnee.
Schneeerzeuger im Gebiet Gargellen. 180 Geräte, die richtig eingesetzt und gesteuert werden müssen, aber auch 180 Geräte, die selber Daten erheben und messen. Denn auch hier ist alles digital und intelligent vernetzt. An der Stelle kommt jetzt Michi ins Spiel. Er kommt aus der Forschung an der Uni Innsbruck und hat mit seinem Team eine Software entwickelt, den Schneeprophet. Und dieser Schneeprophet hilft Skigebieten bei der Wettervorhersage und eben auch bei der technischen Beschneiung. Auch in Gargellen ist der Schneeprophet im Einsatz. Michi konnte ich für den Montafon-Podcast in seinem Homeoffice in Garmisch erreichen.
Wir haben eigentlich von der Forschungsseite her Ideen gehabt und da in einem Forschungsprojekt auch was entwickelt, so ein Schneemodell, mit dem man eben die Entwicklung der Schneedecke vorhersagen kann, und sind dann mal an Skigebiet herangetreten und waren eigentlich ganz überrascht, wie die Digitalisierung da schon fortgeschritten ist und was es alles gibt. Und da haben wir gleich gemerkt, dass unser Tool da auf jeden Fall auf Interesse stößt und dass wir auch die Daten, die da schon aufgenommen werden, dass wir die gut verwenden können.
Jetzt kennt man das als Otto-Normalverbraucher so ein bisschen, das Thema Wettervorhersage ist jedem im Begriff. So, ihr sagt jetzt voraus oder könnt auf Modelle zurückgreifen der letzten Jahre. Woher kriegt ihr eure Daten und was genau könnt ihr ablesen?
Das sind eigentlich zwei Sachen. Also das eine ist, dass wir die Wetterprognose lokal für das jeweilige Skigebiet verfeinern. Und dazu ist das Besondere, dass wir alle Daten von den Skigebieten nutzen, die sie haben. Also zum Beispiel die Temperatur- und Feuchtemessungen auf den Schneekanonen drauf. Und da gibt es ja ganz viele, zum Beispiel auch da in Gargellen im Montafon, die können wir benutzen und dann die Wetterprognose fürs Gebiet optimieren. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, was uns besonders macht, ist, dass wir den Auf- und Abbau der Schneedecke auch simulieren. Und zwar auch inklusive der technischen Beschneiung. Das heißt, man kann dann in der Vorhersage so mal ausprobieren, jetzt schalte ich mal alle Schneekanonen an und dann schaue ich, was mit dem Schnee auf der Piste in den nächsten 2 Wochen passiert. Bleibt er liegen, schmilzt er wieder weg oder wie viel bleibt davon da? die Idee von unserem Tool ist eben zu unterstützen bei der Planung von der technischen Beschneiung. Also dass man eben möglichst bei den besten Bedingungen die Beschneiung benutzt und auch nur, wenn man es braucht und so eben Energie und Wasser und Ressourcen spart bei der technischen Beschneiung.
Seid ihr dann da im ständigen Austausch? Jetzt am Beispiel zum Beispiel Gargellen. Telefoniert ihr oder geht das alles digitalisiert? Irgendwie geht da eine E-Mail automatisch raus, so sind die Werte, so ist die Prognose, so sieht's aus, so müsst ihr handeln? Oder wie funktioniert das dann rein technisch?
Die Leute in Gargellen zum Beispiel, die können sich per Browser einloggen und in unserem Tool die Werte nachschauen. Und genau, gleichzeitig telefonieren wir aber auch viel und sind auch mal vor Ort im Skigebiet und schauen uns alles an und erklären vor allem auch unser Tool und die Ergebnisse, weil es auch nicht ganz banal ist. Genau, es ist so eine Mischung. Und aus, in Gargellen ist noch dazu zu sagen, das war ganz besonders dankbar auch. Also die waren am Anfang, bevor wir unsere Firma gegründet haben, schon als Prototyp-Partner dabei, als besonders interessiertes Skigebiet, die uns da auch viele Tipps gegeben haben bei der Entwicklung von unserem Tool.
Jetzt kommst du aus der Forschung, hast du vorhin gesagt, ihr habt mit dem Schneepropheten jetzt eine ganz tolle Software entwickelt. Wo geht denn die Reise noch hin?
Das wissen wir nicht genau, da lassen wir uns überraschen. Also wir waren jetzt erstmal, haben uns natürlich gefreut, dass irgendwie unser System tatsächlich auch benutzt wird, dass sich die Skigebiete dafür interessieren, die Bergbahnen. Wir wollen eigentlich gerne ganz forschungsnah bleiben. Also momentan ist es nicht in Sicht, dass wir so ein Produkt sind, das man da flächendeckend verbreitet ausrollen kann, sondern wir arbeiten total gerne mit den Skigebieten zusammen. Wir machen auch immer jedes Jahr einen Workshop und holen uns das Feedback von allen Gebieten ab und entwickeln da immer ganz, ganz intensiv und forschungsnah weiter. Deswegen ist schwer abzuschätzen, aber also momentan macht es total Spaß, so wie es sich entwickelt.
Und das Gute ist ja auch, dass ihr quasi nach jeder Saison auch so ein bisschen gucken könnt, was hat denn jetzt dank unserer Software das Skigebiet vielleicht auch an Energie gespart, an Wasser gespart, was auch immer. Habt ihr solche Daten eigentlich auch schon? Könnt ihr sowas beziffern?
Haben wir. Also das ist immer ein bisschen schwierig, weil so oft die Referenz fehlt. Also was hätte man jetzt getan, wenn man die Software Schneeprophet nicht gehabt hätte? Und das ist ja auch bei jeder Wettersituation und jedes Jahr ein bisschen anders. Aber man kann es schon ausrechnen, also wenn man da mal, zum Beispiel gerade in Gargellen war das auch so vor 2 Jahren, glaube ich, wo das Skigebiet eben entschlossen hat, jetzt lassen wir eine Nacht die Beschneiung noch aus, weil unsere Vorhersage sich halt sehr sicher war, dass die nächste Nacht dann noch viel kälter und viel besser wird zum Beschneien. Und die haben sich da bei dem einen Event schon 20% der Energiekosten gespart, dass das effizientere Schneifenster benutzt wurde. Und es kommt aber eben, also das kommt total stark darauf an, wie man das System auch benutzt und zu welcher Zeit auch, also in der Nachbeschneiung oder in der Grundbeschneiung ist ja oft in der Grundbeschneiung, dass das Weihnachtsgeschäft gesichert werden muss oder ein Weltcuprennen. Also da kommt es dann eher auch darauf an, dass man eben punktgenau einfach ideal beschneit und jetzt nicht unbedingt die letzten 2% noch sparen muss. Man muss auch sagen, dass viele Skigebiete da auch, war man auch überrascht, also schon extrem gut aufgestellt sind und schon sehr gut wissen, was sie tun und da eh schon sehr sparsam eigentlich beschneien.
Aber wenn du jetzt gerade schon erzählst, dass eine einzige Nacht schon so einen riesen Unterschied machen kann, klar, wenn ich ein Weltcuprennen habe in 2-3 Tagen oder in 2-3 Wochen, muss ich früh genug anfangen, dass das auch funktioniert. Da ist ja dann noch ein bisschen mehr davon abhängig, dass das alles perfekt ist und so weiter. Also wirklich bei 150%, sage ich jetzt mal. Aber in dem Fall, wie du es gerade erzählt hast, ist es ja dann unglaublich. Das heißt, eigentlich wäre es doch ganz wichtig, dass auf der ganzen Welt euer Schneeprophet im Einsatz ist, oder?
Ja, unbedingt, unbedingt. Also natürlich. Klar, das hängt von vielen Dingen auch ab und wir sind da auch nicht die. Also man braucht auch mehrere Tools noch, um unser Tool ideal zu benutzen, also zum Beispiel diese Schneehöhenmessung oder eben auch viele Messstationen. Aber ja, also es kann sicher jedes Skigebiet, das eine technische Beschneiung verwendet, von unserem System profitieren. Und das sind ja mittlerweile eigentlich fast alle Skigebiete auf der Welt, ja.
Michi, das war hochinteressant. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise noch hingeht. Aber ich meine, allein dieses Beispiel jetzt gerade aus Gargellen hat ja schon mal gezeigt, dass sich das 1000%ig lohnt und eure Arbeit wirklich am Ende nicht nur euch selber, auch aufgrund der Forschung, sondern eben auch für den, in eurem Fall ja Kunden, dann auch wirklich was bringt. Vielen Dank für die Einblicke. Und weiterhin alles Gute.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Ja, die Digitalisierung schreitet auch auf den Bergen voran. Aber sie hilft, wie wir gerade gehört haben, immens. Wieder zurück zu Manuel und in unsere, ich möchte es heute nennen, Podcast-Gondel am Schafberg.
Kann man ungefähr beziffern, wie viel Wasser man braucht, um, ich sage jetzt mal,
20 Zentimeter Schnee auf so eine Fläche zu schießen?
Ah, ist schwierig zu sagen, weil wir haben ja nicht ein Gelände, wo eigentlich einmal topfeben ist, wo du sagst, jetzt 20 cm gut durchgehendes Band. Man hat ja eine hügelige Landschaft, man hat einmal ein Loch oder einen Wassergraben zu füllen. Was vielleicht ganz interessant ist, wir haben also einen Durchschnittsverbrauch von ca. 100.000 Kubikmeter Wasser, was wir verbrauchen. Das ist unser Schnitt. Wir haben ein Äquivalent, das liegt ungefähr bei 2,5, das ist einfach der Wirkungsgrad. Das heißt, ein Kubik Wasser ist bei uns 2,5 Kubikmeter Schnee und produzieren so ca. 200.000 bis 250.000 Kubik für unsere 28 Hektar, was wir technisch beschneien.
Ist der technische Schnee ähnlich wie der natürliche Schnee? Kommt es dem vergleichbar nach?
Also das ist eine gute Frage. Vorerst einmal schön, dass du technischer Schnee sagst und nicht Kunstschnee.
Da achten wir jetzt sehr besonders drauf, dass wir es nicht falsch sagen.
Die Qualität ist ein ganz ein großes Merkmal. Wie schlussendlich der Skifahrer von A nach B kommt, ist es Eis oder ist es eher nasshaltig oder ist es trocken? Es gibt Qualitätsstufen, die gehen von 1 bis 9 und die regeln ganz einfach den Wasserdurchsatz durch die Düse. Das heißt, je nach Hersteller, hohe Qualität kann sein, mehr Wasser durchsetzen, mehr Schnee produzieren, aber relativ feucht, oder niedrige Stufe, je nachdem, was von Hersteller heißt, Wasser reduzieren, reduzieren, reduzieren und ganz trockenen Schnee produzieren, merkst du natürlich von der Masse her, dass wesentlich weniger rauskommt. Wir erfahren seit 20 Jahren immer die Strategie, wir produzieren nur trockenen Schnee. Wir gehen wirklich mit dem Wasserdurchsatz zurück und gehen rein auf Qualität. Uns ist das nämlich ganz wichtig. Gerade wenn du mal ein Regenwetter hast oder irgendwas, hast du einen Schnee, wo immer eine Saugkraft hat. Wenn du schon rein nassen Schnee produzierst, hast du genau noch das Problem, noch, dass sich Eisplatten bilden, gerade im Talabfahrtsbereich, wo sich der Skifahrer sehr, sehr schwer tut runterfahren. Das nächste ist der technische Schnee, was wir Anfang Winter produzieren. Das kann sein, je nach Naturschneemenge, der sehen wir oft ja gar nicht mehr im Winter, aber gerade wenn es zur Saisonende wieder mit der Schneeschmelze kommt, kommt der technische Schnee wieder zum Vorschein. Und wenn da du einen trockenen Schnee hast, und das garantiere ich euch, dann fahrt ihr im April nach runter und es staubt noch beim Skifahren bei uns in Gargellen.
Das ist ja eine richtige Wissenschaft. Das ist fast wie so ein Weinsommelier.
Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das Thema hat sich die letzten Jahre extrem aufgeschaukelt mit der ganzen Technik. Das, ich sage immer, so Wissenschaft ist das. Und mit der ganzen Visualisierung und mit den modernen Schneeanlagen, also da musst du, das ist nicht nur noch mehr Knopf einschalten und Knopf ausschalten, sondern das ist richtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und auch mit den ganzen Techniken, den Pistengeräten, mit der ganzen Schneehöhenmessung, mit der Pistenqualität, mit der Schneequalität, wie wir gerade gesagt haben, das ist schon fast ein bisschen, du kannst es einfach machen und sagen, ich schalte ein und schalte aus. Oder du kannst es wirklich bis zur Spitze des Eisbergs bringen und sagen, ich setze mich mit dem Thema richtig auseinander und produziere richtig einen coolen Schnee. Der Skifahrer hat eine Gaudi beim Runterfahren und das nicht nur vom November, sondern bis Ende April. Und dann wissen wir, dass wir ziemlich viel, hoffentlich ziemlich viel richtig gemacht haben.
Heißt es, dass ihr so Anfang November oder so, also ich stelle mir jetzt gerade so das bildlich vor, dass ihr dann da oben steht und dann mal so eine Schneekanone anschmeißt und dann mal so spürt, prüft, testet, ob ihr in der richtigen Qualitätsstufe seid? Oder ist es einfach, trockener Schnee bedeutet, wir hauen da so wenig Wasser wie nur möglich durch und damit ist das Thema erledigt?
Na, wie du sagst, also die Technik ist das eine und die Steuerung und die Visualisierung. Das andere ist, wir sind sehr, sehr, sehr viel im Gebiet, 24 Stunden mit der Mannschaft, Tag und Nacht. Wir schauen, wie geht der Wind, können wir die Lanze ein bisschen mitdrehen. Fallhöhe ist ein ganz wesentliches Thema, umso höher, dass die Lanze aufgepumpt ist, umso mehr oder länger hat sich der Kristall Zeit, sich zu entwickeln, bis er am Boden aufkommt. Wasser durchsetzen wir machen regelmäßig, wenn wir mit den Skidos oder zu Fuß unterwegs sind, Kontrollen, wie ist die Schneequalität. Es kann auch einfach mal sein, durch das, dass wir ganz verschiedene Drücke haben, lasst die eine vielleicht einmal ein bisschen mehr durch, wie sie sollte, oder ein bisschen weniger durch. Also Technik ist das eine, aber ich sage, Handarbeit ist immer noch der ganz wesentliche Teil. Und da merkst du auch einfach gute Mitarbeiter. Es braucht gute Mitarbeiter, um auch diese Technik zu bedienen, aber selber auch so viel zu sein, zum Rundherumdrehen und schauen, dass wir ein gutes Produkt produzieren.
Und was wir in dieser Folge vom Montafon-Podcast mal wieder lernen, was wir als Gast alles nicht sehen, was ihr Tag und Nacht hier leistet. Das ist ja unglaublich.
Das ist so. Ich mache bei uns so viel. Wir bieten seit einigen Jahren das Blick hinter die Kulissen an. Das ist eigentlich bei uns ein Thema, wo sehr, sehr gut angenommen wird. Und ich merke immer wieder, Woche für Woche, die Leute kommen rein und haben eine komplett die falsche Vorstellung vom Skigebiet. Das ist oft 8 Uhr Lift einschalten, 4:30 ausschalten, nach Hause gehen. Ich erkläre immer, dass wir eigentlich ein 24-Stunden-Betrieb sind. Dann gehen einmal die Augen groß auf, ja, jetzt bin ich interessant, was alles kommt. Und wenn ich dann die Runde drehe, von Liftanlagen, Beschneiung, Präparierung, Lawinentechnik und das ganze Zeug, dass eigentlich Tag und Nacht da jemand da ist, dass ihr ein gutes Angebot habt zum Skifahren, gehen die zum Teil mit der 180-Grad-Drehung raus. Ist auch ganz gut, dass man auch wieder ein bisschen, gerade die ganzen Thematik, Kartenpreis ist immer so ein Thema, aber da sehen die Leute einmal erst richtig, was es dran steckt, ein Skigebiet zu betreiben, zu erhalten und jeden Tag einen guten Komfort zu leisten.
Immer wenn wir eine neue Folge aufgenommen haben, fahre ich mit einem komplett anderen Gefühl wieder nach Hause. Es ist wirklich so, was im Montafon so alles passiert, was man als Gast, als Tourist gar nicht sieht oder sich einfach tatsächlich auch gar nicht vorstellen kann, das ist wirklich immens. Und deswegen können Alissa und ich euch für euren nächsten Aufenthalt im Montafon tatsächlich nur das Angebot, von dem Manuel vorhin hier in dieser Folge gesprochen hat, nur wirklich ans Herz legen.
Genau, und zwar bieten sie am Dienstag von 3 bis 5 immer einen Blick hinter die Kulissen an. Und da kann man dann wirklich, also da sagt man wirklich mit eigenen Augen, wie das funktioniert mit der Präparierung, mit der Beschneiung, Lawinensicherung und so weiter und so fort. Ja. Also da kriegt man einen guten Einblick.
Also, alle Infos gibt es natürlich wie immer auf montafon.at. Folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und dann hören wir uns demnächst schon wieder. Viele Grüße aus Gargellen.
Echte Berge, echt erleben.
Der Montafon-Podcast.